Ein herzliches Willkommen zu unserer mittlerweile 26. Folge des Themenkarussells. Heute möchten wir über folgende Dinge mit euch sprechen.
Aktuelles aus der Hauptstadt der USA, Davids Neujahrstraditionen und die Hauptstadt des Biergenusses. Viel Spaß!
Heute sprechen wir über verschiedene Themen und ein Hauptthema, und zwar Neujahresvorsätze in Bezug auf Trinken und Fleischessen.
Aber bevor wir mit dem Thema starten, fangen wir mit einem guten Neujahrsvorsatz von unserer Seite an. Nämlich haben wir uns vorgenommen, unsere Rubrik Themengewitter wieder neu zu beginnen und vor allem ein bisschen stärker darauf zu achten, dass wir auch mal wieder über kleinere Themen sprechen, die uns gerade durch den Kopf gehen oder die wir in anderen vorhergegangenen Folgen besprochen haben. Und heute aus aktuellem Anlass wollen wir ganz kurz über zwei Dinge reden, die in den Vereinigten Staaten gerade abgehen. Wir haben gerade Freitag, wir nehmen also den Tag, ich glaube, der 7. Januar haben wir heute, beziehungsweise der 8. ist, glaube ich, heute. Und zwar hat jetzt am Dienstag die Wahl oder die letzte Wahl für den US-Senat stattgefunden. Und das aktuelle Ergebnis ist, dass quasi beide noch ausbleibenden Wahlen von den Demokraten gewonnen wurden, verhältnismäßig klar in einem republikanischen Staat, nämlich in Georgia. Und damit haben die Demokraten 50 der 100 Stimmen im Senat und haben damit quasi nach amerikanischem System eine Mehrheit, weil die neu gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris quasi dieses Unentschieden, also diese 50-50 Unentschieden zwischen den Republikanern und den Demokraten für die Demokraten entscheiden kann. Bedeutet also, der neu gewählte US-Präsident Joe Biden verfügt also über eine Mehrheit in beiden Kammern des Repräsentantenhauses und des Senates. Mal ganz verhohlen gefragt, David, glaubst du, bevor wir zu dem zweiten US-amerikanischen Thema kommen, dass das quasi Biden auch ermöglicht, vielleicht ein bisschen freier auch seine Politik voranzutreiben, ohne quasi gegen eine Opposition im Senat zu arbeiten?
Ich glaube schon und ich hoffe es auch, denn ja, je mehr man irgendwie merkt, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, je weiter die Amtszeit von Trump voranschreitet, beziehungsweise es quasi nur noch wenige Tage bis zu seinem Ende sind, desto mehr merkt man, wie viele falsche Entscheidungen alles bisher passiert sind. Und da freue ich mich einfach, dass das quasi dann nur noch schwieriger möglich sein wird. Denn man darf auch nicht vergessen, dass viele Leute ja auch einfach Anhänger von Trump sind und dahingehend ja, nach seinen Worten handeln, was ja auch so ein bisschen dann aufs zweite Thema anspielt.
Für mich zeigen diese beiden Wahlsiege vor allem dafür, wie unbeliebt tatsächlich Trump in Amerika tatsächlich ist. Du hast recht, er hat eine relativ große Folgerschaft von Leuten, die auch sehr treu zu ihm halten. Aber es ist schon sehr interessant, dass Georgia als eigentlich sehr solider republikanischer Staat jetzt zwei demokratische Senatoren nach Washington schickt. Und mir hat es quasi gezeigt, dass dieses Bild, dieses Feindbild, das Trump auch für viele Demokraten bildet, dass es die Demokraten total motiviert, zur Wahl zu gehen. Es gibt in Georgia, das war so eine sogenannte Runoff-Election. Das bedeutet einfach auf gut Deutsch eine Stichwahl. Und normalerweise, wie in Deutschland auch, gehen zur Stichwahl deutlich weniger Menschen als zur ersten Runde. Das war in diesem Jahr nicht der Fall. Also ich glaube, ungefähr 5,3 Millionen Leute haben in der ersten Runde gewählt und deutlich über 4 Millionen haben bei der zweiten Runde gewählt. Faszinierend. Aber eine zweite Sache ist auch noch passiert, nämlich einen Tag später, am 6. Januar, ist der Kongress zusammengekommen, um die Wahlmännerstimmen und Wahlfrauenstimmen zu zertifizieren. Und vorher gab es eine Kundgebung, wo auch Donald Trump ein paar Sätze gesagt hat. Und danach ist etwas passiert, was, glaube ich, jeder von uns gesehen hat und mich, muss ich ehrlich sagen, schockiert hat.
Ja, Ich habe dafür eigentlich keine Worte. Ja.
Also gemeint ist ja der Sturm quasi auf das US-Kapitol. Und dass quasi Trump auch seine eigenen Anhänger dazu gepeitscht hat, die Hallen des Senats und des Repräsentantenhauses zu stürmen und Gläser zu zerbrechen und also Glasscheiben zu zerbrechen. Und es gibt ja Videos, und ich bin auch morgens mit den Videos aufgewacht und muss auch sehr ehrlich sagen, ich konnte es beim Frühstück nicht ganz verdauen, wie unglaublich diese Szenen sind. Die haben mich sehr an diese Querdenker-Demo vor dem Reichstagsgebäude erinnert, wo quasi glücklicherweise in Berlin das nicht möglich war, den Reichstag zu stürmen. Jetzt sehen wir, wie gut das war, weil man hätte es in Berlin genauso aussehen können wie jetzt in Washington. Was aber ganz interessant ist, ist, was politisch danach passiert ist. Nämlich natürlich haben sich ganz viele Republikaner, Demokraten sowieso, von Trump nochmal distanziert. Und haben jetzt quasi in den letzten Tagen ein Amtsenthebungsverfahren gegenüber Trump nochmal ins Gespräch gebracht. Jetzt kann man natürlich denken, ja, in den letzten Tagen gibt es doch eh gar keinen Sinn. Und die Begründung ist tatsächlich, man hat Angst, was noch passiert. Und als quasi dieser Druck unglaublich hoch weitergestiegen ist, ist wiederum was Interessantes passiert, nämlich gestern hat Trump das allererste Mal wirklich quasi auf Ton und es kam aus seinem Mund, dass er die Wahl verloren hat und dass er ab dem 20. Januar nicht mehr US-Präsident sein wird. Ich frage mich halt, und das ist unglaublich, dass man das nochmal betonen muss, was muss da alles passieren, damit dieser Mann zugibt, dass er die Wahl verloren hat? Das ist unglaublich und das geht halt auch in meinen Kopf nicht ganz mehr rein.
Das ist, also meine Meinung ist immer noch so ein bisschen, wie auch in den letzten Folgen schon, dass es irgendwie erst richtig glauben kann, wenn er wirklich weg vom Fenster ist. Also wenn er quasi nichts mehr zu sagen hat. Und ja, auch wie du schon beschrieben hast, dass er einfach die Leute dazu so angestachelt hat und es dann im Nachhinein auch nicht verurteilt hat, hat mich auch sehr schockiert, denn die Bilder, und das trifft eigentlich ganz gut, wie du es gesagt hast, die Verwüstung, das hätte halt auch irgendwie bei uns passieren können. Und bei uns ist es aber zum Glück nicht passiert. Und ich hatte die Nachricht, ich weiß es noch, da hatte ich nämlich eigentlich noch für eine Klausur gelernt und ich habe es dann via Push-Mitteilung bekommen. Und dann war kurz mein Mund offen und ich habe mich gefragt, oha, was geht denn jetzt ab? Und habe mich dann nicht mehr damit beschäftigt und habe es dann noch morgens im Radio die ganze Zeit quasi über ein Audio, nicht audiovisuelles, sondern über ein reines audiotives Medium gehört und hatte die Bilder gar nicht dazu und habe meine Fantasie spielen lassen und da war es dann schon schlimm und chaotisch. Und als ich dann abends die Tagesschau geguckt habe, ich bin echt hinten umgekippt, als ich das gesehen habe, weil das wirklich noch schlimmer war. Und dann kam ja auch die ersten Meldungen, dass es Tote gab. Dann ja, war meine erste Reaktion, das darf doch nicht wahr sein und sowas kann doch nicht passieren. Und dann müssen jetzt auch noch Leute dafür sterben. Und dabei ist es ja auch erstmal egal, ob es jetzt welche sind, die quasi bei der Stürmung mit beteiligt waren oder die eben das versucht haben zu verhindern. Aber dass für so einen Irrsinn Menschen sterben müssen, ja, verstehe ich nicht.
Ja, und vor allem, es waren ja nicht nur Demonstranten jetzt am Ende, die gestorben sind, sondern heute Morgen habe ich gelesen, dass es auch ein Polizist war, der 2 Tage später gestorben ist. Was ich auf jeden Fall politisch noch interessant finde, ist, ob tatsächlich jetzt ein Amtsenthebungsverfahren noch eingeleitet wird. Der Sinn erschließt sich mir auch nicht zu 100%, aber allein, dass so eine Sache in der letzten Woche einer Präsidentschaft noch irgendwie angefasst wird, spricht, glaube ich, für sich. Aber das war unser kurzer Einblick ins Themengewitter und jetzt wollen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge übergehen, nämlich Neujahrsvorsätze und ob wir irgendwelche Neujahrsvorsätze vielleicht uns vorgenommen haben in Bezug auf alkoholischen Genuss oder unsere Essensgewohnheiten. Deswegen mal einfach unverblümt die Frage: Hast du dir, David, irgendein Neujahrsvorsatz in die Richtung denn vorgenommen?
Habe ich, aber ich habe mir diesen Neujahrsvorsatz eigentlich schon vor 3 Jahren vorgenommen oder vor 4 Jahren. Und der hat sich mit in den letzten Jahren entwickelt. Und zwar war es zuerst, ich möchte komplett auf Fleisch verzichten, 3 Monate lang. Dann kam dazu, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn ich schon auf Fleisch verzichte, dann verzichte ich auch auf Fisch. Und zu guter Letzt habe ich mich letztes Jahr dafür entschieden, auch 3 Monate auf Alkohol zu verzichten. Und was mir da vor allen Dingen in den beim ersten Mal aufgefallen ist, die Besonderheit ist, sich das wirklich vorzunehmen und das ja mit einer Disziplin zu verbinden. Denn wenn man sagt, ja, ich trinke ja eh wenig oder ich esse wenig Fleisch, das war nämlich zum Beispiel bei mir der Fall, dann wird einem gar nicht vor Augen geführt, wie sehr das vielleicht doch ein Trugschluss sein kann. Und das habe ich halt gemerkt. Und weil das einen guten, positiven Impact hat, mache ich das jetzt halt einfach jedes Jahr immer zum Anfang. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, das dieses Jahr auch zu machen. Von daher irgendwie ein Neujahresvorsatz, aber irgendwie auch mehr eine Tradition.
Hast du gibt das auch, sagen wir mal, auch körperlich, gibt dir das ein gutes Gefühl? Und eine ganz interessante Frage hier eigentlich, wenn ja, weil eigentlich gehe ich ja mal davon aus, dass es ja dir irgendwas bringt, wieso ziehst du es dann nicht als Essgewohnheit die restlichen Monate des Jahres durch? Das würde mich interessieren.
Eine Veränderung auf meinen Körper habe ich, also kann man feststellen, aber ja, wie soll man es sagen? Die Essensgewohnheiten vor allen Dingen, da merkt man, dass der Körper eine Umstellung mitmacht. Dass ich mich dann besser fühlen würde, würde ich Nein zu sagen. Was vielleicht auch der Grund ist, weshalb ich es dann quasi nicht so strikt durchziehe. Und bei mir ist es eigentlich auch nur die Veranschaulichung, wo ich quasi dann doch Dinge, also dann bei mir ist es halt vor allen Dingen Alkohol trinken oder eben Fisch oder Fleisch essen, da einfach sich noch mal bewusster zu werden, wann man das konsumiert und wann nicht und gar nicht mehr um den Effekt.
Das finde ich auch ganz gut, quasi auch nochmal das als Tradition wahrzunehmen, um sich immer und immer wieder mal auch klar zu machen, dass man sich vielleicht auch an gewisse Dinge einfach schnell gewöhnt. Dass man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du immer mal wieder, keine Ahnung, nach dem Feierabend ein Bier trinkst oder nachmittags irgendwie am Wochenende einen Wein oder keine Ahnung was, und du das für ein Jahr lang machst und du dann aber deinen Körper schon darauf trainiert hast, im Januar oder ab dem 1.1. einmal zu sagen, so, jetzt erstmal Pause. Das ist eigentlich ganz interessant, um dem eigenen Körper nochmal zu zeigen, oh, dann hat er sich doch dran gewöhnt und muss sich dann wieder entwöhnen und mal aus diesem Rhythmus rauszukommen. Ich habe das ja auch mal vor wie vielen Jahren mal probiert. Ich habe mich vegan ernährt, mehrere Monate, und fand es auch eine total interessante Erfahrung und bin aber auch dann wieder wie in so einer Art Jojo-Effekt in die andere Richtung zurückgewandert, aber bin quasi nicht da wieder hingelangt, wo ich gestartet habe. Ich habe relativ viel Fleisch und Fisch gegessen, habe dann wirklich monatelang mich vegan ernährt und war dann so, ich sag mal, halb Vegetarier. Also ich würde nicht sagen, dass ich gar kein Fleisch esse, aber ich esse sehr wenig Fleisch. Und das ist ganz interessant, weil man dann quasi ein neues Level erreicht. Und das ist dieses bewusste Handeln, dieses bewusste sich hinterfragen, das ist eine super Übung auch quasi tatsächlich am Anfang des Jahres das mal zu machen.
Vor allen Dingen witzig an der ganzen Sache, finde ich, mit den 3 Monaten ist es meistens so, dass man ziemlich genau dahin kommt, wann die Fastenzeit eigentlich beginnt. Und das ist ja einfach witzig oder auch ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, so, ja, also ich habe quasi meine Fastenzeit schon hinter mir. Und jetzt fängt es halt bei den anderen erst an. Aber ja, vielleicht auch bei dich an dich die Frage, was hat dir denn das Experiment in dem Sinne quasi aufgezeigt?
Also die erste Sache, die ich quasi gemerkt habe, ist, dass es deutlich schwieriger ist, sich umzugewöhnen oder die Ernährung umzugewöhnen zum ersten Mal, wenn man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Also mein Körper hat sehr, sehr schnell darauf tatsächlich reagiert, und er hat auch viele positive Effekte gehabt. Also zum Beispiel, ich habe weniger Fleisch gegessen, und ich war weniger voll immer danach. Also ich hatte, mein Mittagstief war nicht so tief quasi wie sonst. Aber tatsächlich haben wir, ich habe dann auch auf Milchprodukte und sowas weiter verzichtet, auch auf Quark, Joghurt. Und das hat mein Körper tatsächlich nicht so gut weggesteckt. Also ich habe dann nach ein paar Wochen musste ich anfangen, was heißt musste, aber habe ich quasi gemerkt, okay, es geht mir nicht so gut, habe angefangen Eier zu essen und wieder Quark und Joghurt. Und da ging es mir quasi wieder besser. Das heißt, wenn ich quasi das nochmal machen würde, hätte ich jetzt gesagt, mich ein bisschen vorher darüber zu informieren, auf was kann man ganz gut verzichten. Aber das habe ich mir zum Beispiel bis heute, das ist auch mit der Grund, wieso ich weniger Fleisch esse. Ich merke halt, diese deftigen Mahlzeiten, die sind zwar ab und zu lecker, auch wenn es jetzt irgendwie auch in Richtung Weihnachten mal geht, dann esse ich das gerne, aber ich merke das am nächsten Tag sehr, sehr drastisch, auch ob ich gut aus dem Bett komme oder teilweise gehe ich sogar auch am Abend irgendwie so mit Bauchschmerzen irgendwie ins Bett. Das war zum Beispiel Weihnachten jetzt schon wieder. Ich war sehr, sehr voll durch das deftige Essen. Und irgendwie hat mein Körper verlernt, damit umzugehen. Also der ist da ein bisschen, früher hatte ich alles essen können, mittlerweile ist der da so ein bisschen wählerisch.
Ja, aber das ist ganz normal, weil der Körper ist ja auch einfach ein Gewohnheitstier. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das, glaube ich, mal ein WG-Mitbewohner von mir damals gesagt, dass die Darmflora 4 Wochen braucht, um sich umzustellen, damit sich halt die entsprechenden Bakterien bilden können, die eben Bestimmtes zersetzen und oder eben dann halt auch keine Nahrung mehr haben und dann irgendwie wegfallen. Und genau das führt dann zu den Beschwerden. Mir wird es aber persönlich schwierig fallen, auf, also vegan zu leben. Und deshalb frage ich mich auch, ob ich vielleicht das, ja, das mal als Projekt, als Experiment mal wagen sollte, einfach um das näher kennenzulernen. Aber ich glaube, das ist für mich nichts, weil auf Fleisch zu verzichten, ich esse vor allen Dingen halt viel Brot und Aufstrich und so, da keine ja, Wurst oder so mehr drauf zu essen oder Schinken, das mache ich eigentlich schon super lange. Also zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ich kaufe gar kein Fleisch, keine Wurst, gar nichts mehr, sondern nur, wenn ich irgendwo halt essen gehe, dann gibt es quasi diese Option. Aber dass die Berühmtheit Käse nicht mehr da ist, was ich aufs Brot packen kann, beziehungsweise irgendwie was überbacken, sei es Pizza, Lasagne, ja, oder Tomate Mozzarella, das ist überall Käse und ein tierisches Produkt und darauf zu verzichten, also zum einen schmeckt es mir sehr gut, und zum anderen wüsste ich quasi nicht, was dann noch meine Alternative sein sollte. Und ja, deswegen, was sagst du? Soll ich das Experiment mal wagen?
Bei mir ist es genau die gleiche Situation, weil ich quasi auch Käseliebhaber bin, und ich da auch sehr, sehr schwierig darauf verzichten konnte. Aber auch das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich damals für mich entschieden habe. Käse durchzuessen mag ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe das nämlich, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich esse ja mal Overnight Oats, also quasi in Milch eingelegte Haferflocken. Und dann esse ich Früchte und Nüsse dazu. Und manchmal habe ich darauf, also das ist mein normales Frühstück und dann, das habe ich, aber irgendwann habe ich auch keine Lust mehr drauf und dann ist quasi wie die typische Brotzeit gefragt. Und die zurückliegende Woche war eine Brotzeitwoche und wir haben auch noch Käse im Kühlschrank. Aber das kann ich dann auch nicht mehr viel essen. Das heißt, auch dieses Experiment damals hat mir gezeigt, es gibt andere Sachen. Und was ich total interessant finde, ist, wenn man sich mal irgendwann auch zurücknimmt und sich mal wirklich auch mal selber verbietet, gewisse Dinge zu essen, dann wirst du ja erfinderisch. Und dann kommt man vielleicht auch auf Dinge, auf die man vorher gar nicht gekommen ist. Und man kommt auf den Geschmack, auf Dinge, die man googelt vielleicht ein bisschen oder fragt, okay, was isst eigentlich du zum Frühstück oder zum Abendbrot oder sowas. Und das heißt, ich würde es immer mal probieren, weil du weißt nie, worauf du halt eigentlich kommst. Du hast gerade ja auch gesagt, weil du auf Fleisch als Aufstrich in dem Sinne verzichtest. Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich gerade irgendwie eine Umfrage wieder gelesen habe, die auch die Entwicklung jetzt im letzten Jahr bei unterschiedlichen Generationen, was den Fleischkonsum anbelangt, hinterfragt hat. Das ist der sogenannte Fleischatlas, der von der Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem herausgegeben wird. Und ist da auch schon wieder zu beobachten, das heißt, das, was du gerade gesagt hast, unsere Generation ist quasi historisch niedrig, was den Fleischverzicht, was den Fleischkonsum anbelangt. Das heißt, wir sind mit Abstand die Generation, die am wenigsten Fleisch ist. Aber auch bei uns ist quasi die Leute, die sich wirklich als Vegetarier bezeichnen, verhältnismäßig gering. Also 10% sagt man ungefähr. 2,3% sind es ungefähr, die sich als vegan bezeichnen. Also sagen wir mal 15% sind somit, die generell auf Fleisch verzichten. Das hört sich ja erstmal nicht viel an, aber wenn man das normalerweise, wenn man einfach mal sich die Entwicklung anguckt, dann ist das eine Verdreifachung innerhalb der letzten 10 Jahre. Weil vor 10 Jahren, diese Studie zweijährig herausgebracht, alle 2 Jahre, da gab es weniger als 5%, die sich quasi als vegetarisch oder vegan bezeichnet haben. Ganz interessante Entwicklung tatsächlich.
Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit den Generationen zu tun und wie man damit aufwächst. Denn wenn ich mir auch angucke, die Leute, die an einer Fleischtheke oder so Fleisch einkaufen oder Aufschnitt, dann sind es meist ältere Leute. Und ich glaube, wenn du einfach wirklich damit aufgewachsen bist und das halt einfach 30, 40 Jahre lang so gemacht hast, dann gehört es für dich einfach dazu und dann hinterfragst du nicht unbedingt, inwiefern das sinnvoll ist, sondern du bleibst halt einfach dabei. Und wenn du damit aufwächst, dann oder wenn du nicht damit aufwächst und man generell ja sicher jetzt viel ändert, dann überlegt man vielleicht nochmal zweimal drüber nach.
Aber dazu nochmal direkt ein anderer Gedanke, weil genauso schnell, wie sich das, wie man sich daran gewöhnt hat, kann man sich ja auch wieder entwöhnen. Weil, wenn ich richtig liege, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Familie anders war, Fleisch war ja früher eine Rarität, auch noch vor wenigen Jahren, also vor wenigen Jahrzehnten, muss man richtigerweise sagen. Das heißt, es hat sich ja über die letzten, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre erstmal, keine Ahnung, normalisiert, dass man sehr, sehr viel Fleisch isst, dass quasi jedes Gericht auch irgendwie mit einer Fleischbeilage gemacht wird und zubereitet wird. Und ich glaube, dass wir vergessen das haben, dass es eigentlich nicht normal ist, dass es Jahre, Jahrhunderte vorher normal war, weniger Fleisch zu essen und generell zu verzichten, weil es auch einfach teuer war. Und das Problem ist ja jetzt tatsächlich, dass es einfach über die Industrie so billig geworden ist und die Menschen offensichtlich den Fokus auch darauf legen, also sie lieber da das Fleisch oder das Fleisch essen, als vielleicht, keine Ahnung, die Äpfel oder Kartoffeln in Bio-Qualität einzukaufen. Und das finde ich so spannend. Also wenn sich über die letzten, sagen wir mal 50 Jahre, 40 Jahre das normalisiert hat, viel Fleisch zu essen und das drastisch in die Höhe gegangen ist, weil es halt auch, weil die Leute sich das auch leisten können, da glaube ich halt auch, dass in den nächsten 40, 50 Jahren freiwillig auch ein Umdenken genauso schnell stattfinden kann.
Ja, deine Aussage unterstützt auch so ein bisschen das, was ich denke. Generell sind ja bei uns Lebensmittel sehr günstig. Ich meine, da gibt es ja auch gerade in der letzten Zeit die Proteste von den ganzen Landwirten. Und das Fleisch auf jeden Fall zu günstig ist, sehe ich komplett. Denn es kann halt nicht sein, also ich kenne die Fleischpreise halt nicht, weil ich es zu lange schon nicht mehr eingekauft habe. Aber wenn man dann mal in die Angebote guckt und es dann irgendwie 1 Euro, 2 Euro für Chicken Wings, Hähnchenteile, sonst was ist, das kann es einfach nicht sein. Also ich meine, da ist ja mehr als ein Tier drin verarbeitet und das ein Tier quasi weniger als 2 Euro wert ist. Also schon beim logischen Nachdenken merkt man ja, dass es irgendwie nicht hinhaut. Und das schockiert mich auch ein bisschen, dass es quasi so einen geringen Stellenwert hat. Aber um vielleicht da nochmal anzuschließen, viele sagen ja auch, ja, okay, dann nicht das Billigfleisch vom Discounter kaufen, sondern lieber an die frische Theke gehen. Da ist es zum Beispiel regional. Weiß ich tatsächlich nicht. Also das habe ich mich gefragt, weil in der letzten Zeit habe ich es halt auch gehört, dass da ja die Qualität besser sein soll und dass es ja dann lokal ist und man weiß, dass es herkommt. Und ja, weißt du da vielleicht was drüber?
Also im Prinzip würde ich ja schon sagen, dass, also ich glaube nicht, dass du quasi beim Rewe, Edeka, wenn du bei der normalen Fleischtheke bist, da muss das nicht zwangsläufig eine bessere Qualität sein oder regional sein, weil da muss ich ehrlich sagen, da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Bei quasi dem mittelständischen Metzger deines Vertrauens, da würde ich halt eher mich verlassen, weil man da ja meistens auch teilweise, also in Bochum ist es zum Beispiel die Fleischerei Kruse, man ja sogar weiß, woher die Rinder beispielsweise kommen. Das heißt, da hat man auch die Möglichkeit, das auch sehr, sehr schnell nachzuvollziehen. Deswegen würde ich da nie sagen, ob ich jetzt, also bei der Theke würde ich auch tatsächlich selten kaufen. Ich komme aber aus einem ganz anderen Grund. Ich bin letztes Jahr, glaube ich, über das Buch Die Geschichte der Menschheit von Harari gestolpert. Und Harari hat erarbeitet, auch mit wissenschaftlicher Basis, wie quasi die Menschheit sich irgendwann dazu entschieden hat, Fleisch zu essen. Wir aber gar nicht als Fleischesser geboren sind. Und seitdem ich quasi diese Sätze gelesen habe, und ich werde die mal in die Shownotes einbauen, finde ich das unglaublich interessant, mal meinen eigenen Körper quasi zu beobachten, was passiert, wenn ich Fleisch esse. Und ich merke, wie ich tatsächlich fast jedes Mal, wenn ich Fleisch esse, im Nachmittagsbereich müder bin oder länger brauche, um zu verdauen, aber auch gleichzeitig danach wieder mehr Hunger habe. Esse ich beispielsweise Nüsse oder Reis oder Bohnen oder Hülsenfrüchte in Summe, dann ist es nicht so. Dann fühle ich mich auch satt, aber ich bin halt länger gesättigt. Und das finde ich faszinierend. Also ich bin gar nicht, sagen wir mal, ideologisch dagegen, Fleisch zu essen, aber mal zu hinterfragen, ob der Mensch überhaupt ein Fleischfresser ist. Ich bin halt kein Evolutionsbiologe, ich habe davon tatsächlich wenig Ahnung. Das finde ich eine total interessante Frage. Und da, während wir drüber sprechen, merke ich, da muss ich mich noch ein bisschen mehr darüber informieren.
Ja, deswegen auch direkt, kannst du mir das Buch vielleicht ausleihen? Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen.
Sehr gerne.
Super, denn ja, das finde ich total interessant und das finde ich auch total spannend. Also in der allgemeinen Diskussion, werden häufig ja Vegetarier und Veganer irgendwie über einen Kamm geschert, also die Alternativen. Aber wenn man mal wirklich auf die Leute zugeht und sie fragt, weshalb sie kein Fleisch essen oder halt keine tierischen Produkte, dann sind das tatsächlich häufig verschiedenste Gründe. Also dann ist es nicht nur das Tierwohl, sondern dann ist es zum Beispiel auch CO2-Ausstoß oder wie du gerade gesagt hast, Auswirkungen auf den Körper. Und so gibt es halt eine Reihe an verschiedenen Gründen, und dann einfach mal ins Gespräch zu kommen und ja, die persönliche Motivation dahinter zu verstehen, finde ich total faszinierend.
Jetzt hast du ja am Anfang quasi auch gesagt, dass bei deinen Neujahrsvorsätzen nicht nur ein Fleischverzicht beispielsweise eine Rolle spielt, sondern auch der Verzicht auf Alkoholisches. Das würde mich interessieren, bist du auf die Idee gekommen? Und was hast du da für Erfahrungen gemacht, wie das auch vielleicht von anderen Leuten angenommen wurde? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ziehst du das dann 3 Monate durch, richtig?
Genau. Wo fängt man an, darüber zu erzählen? Also eigentlich ist es so, jede typische Trinkgeschichte, also jetzt gar nicht persönlich auf uns irgendwie bezogen, sondern generell, ist ja eigentlich, dass man wenn man zu viel getrunken hat und dann eventuell sogar noch kotzt oder sonstiges oder einen Kater, also halt irgendwie Folgen des Alkoholkonsums auf jeden Fall hat, dass man dann in dem Moment sagt, boah, nie wieder Alkohol und das ist so ein scheiß Zeug und das brauche ich nicht. Und wenn man sich dann aber erholt hat, dann trifft man sich halt trotzdem. Und irgendwie ist es ja auch so ein soziales Ereignis, dass man sagt, hey, lass uns mal was zusammen trinken gehen und so. Und oder irgendwie das klassische Feierabendbier. Und da habe ich mich halt auch gefragt, weil ich dann auch ein, zwei Mal gesagt habe, ey, nie wieder Alkohol. Und ich dann schlussendlich doch wieder Alkohol getrunken habe. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt und ja, würde mich jetzt erstmal interessieren, was du dazu denkst.
Ich weiß noch ganz genau, als du das erste Mal davon erzählt hast, dass du das machst. Und meine erste Reaktion, weiß ich nicht mehr haargenau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das belächelt habe und dass ich mich gefragt habe, oder dass ich mir auch bestimmt sogar gesagt habe, Spielverderber oder irgendwie, dass du irgendwie nicht lustig bist oder sonst was. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich aber, muss ich ehrlich sagen, näher drüber nachdenke, ist die Fragestellung total interessant. Kann man denn ohne Alkohol, denn kann man noch ohne Alkohol Spaß haben? Ist ja so ein bisschen die Grundfrage. Kann man sich von diesem ganzen von dieser Gruppendynamik, von diesem sozialen Druck manchmal auch mitzutrinken, wenn man nicht der Fahrer ist? Das ist ja auch mal eine ganz interessante Sache, weil wenn man der Fahrer ist, dann wird sofort akzeptiert, man trinkt nicht. Aber wenn man freiwillig nicht trinkt, ohne irgendeine Begründung zu haben, dann wird es sofort hinterfragt und es wird als irgendwie komisch tituliert. Und ich bin über die Jahre, du machst es ja jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre oder so, bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen und erinnere mich sehr, sehr gerne auch an einen Abend im letzten Jahr, im Spätsommer, wo wir mit ein paar Freunden was trinken waren und du einfach aus Prinzip, glaube ich, nicht getrunken hattest. Und mir ging es nicht gut und deswegen war ich quasi vor Ort, aber habe nicht getrunken. Und wir kamen ein bisschen später dahin und der Rest war schon oder angetrunken. Und wir waren halt konstant, wir haben Cola, glaube ich, getrunken. Und ich fand es total faszinierend, halt auch so einen perfekten Abendmahl zu haben, ohne etwas getrunken zu haben, während ich merkte, dass der Rest halt immer mehr lallt, bisschen sinnfreier irgendwie spricht, lauter auch wird. Und dieses Bild ist mir auch seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also diese Entkopplung von Alkoholkonsum und Spaß, auch während man sich mit Freunden trifft, ist faszinierend und ist mir aber auch nicht so 100, also komplett neu, weil mein großer Bruder, er ist jetzt, ich glaube, 9 Jahre älter als ich, jahrelang keinen Alkohol getrunken hat. Und das erste Mal damals Alkohol getrunken hat auf seinem Junggesellenabschied. Da habe ich ihn das erste Mal auch wirklich eine Flasche Bier trinken sehen. Und das war mir also quasi damals auch schon ein Begriff gewesen. Aber auch er, glaube ich, musste regelmäßig da erklären, wieso er keinen Alkohol trinkt. Oder wurde quasi gefragt, ob es irgendeinen bestimmten Grund gibt. Und der Grund war einfach nur, er wollte nicht.
Das ist auch, was ich halt in den 3 Monaten festgestellt habe, dass es einfach nicht verstanden wird oder direkt hinterfragt wird, so, hä, ja, wieso trinkst du keinen Alkohol? Geht's dir gut? So ungefähr. Ich weiß noch, das war auch relativ am Anfang, da waren wir halt bei uns im Szeneviertel, im Bermuda-Dreieck, und waren da noch mit Jan, also einem gemeinsamen Freund von uns, und genau, ihr hattet halt was getrunken und ich nicht, und ich meine, ihr wusstet ja davon, und zwar als kein Problem, und dann kam die Kellnerin dazu, und als ich dann quasi das zweite Mal oder so dann halt was Nicht-Alkoholisches bestellt habe, hat sie ja auch nachgefragt, so, trinkst du keinen Alkohol, kein Bier oder so, musst du fahren? Und ich habe gesagt, so, nö, ich trinke einfach jetzt 3 Monate lang keinen Alkohol. Und sie war auch komplett verdutzt, wie das sein kann, dass ich quasi in meinem Alter jetzt keinen Alkohol trinke oder dass ich in eine Bar gehe und dann halt nichts Alkoholisches trinke. Und einfach das zu sehen und dieses, ja, quasi das, dass die anderen Leute es nicht zu verstehen, dass man keinen Alkohol trinkt. Und dass es dann quasi auch wie eine Notlage ist. Also, weil ich kann also der Abend ging dann ja noch ein bisschen weiter und irgendwann habt ihr ja zusammen dann auch mit ihr noch was getrunken. Und dann hatte sie auch gesagt so, ja, okay, wenn du jetzt nichts trinken kannst, dann das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen und du quasi wieder trinken darfst, dann gebe ich dir halt auch noch was aus. Und das war ja super nett gemeint, aber ich dachte mir so, ja, also es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich dann quasi wieder trinken darf und frei bin und dass es gar nicht meine Intention war.
Was ich faszinierend finde, ist, wie komplett normal offensichtlich das Trinken, wenn man weggeht, ist. Also dass das fast schon auch vorausgesetzt wird. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, ich trinke gern was. Also ich bin Genusstrinker. Ich habe mir gerade erst mit meiner Freundin zusammen in 6 Flaschen Rotwein bestellt und wir trinken gerne irgendwie auch am Wochenende mal 1 oder 2 Gläser. Und es ist bei mir auch in der Familie normal, vielleicht abends auch nochmal einen Rotwein oder einen Weißwein zu trinken. Aber da mal quasi aus diesem Hamsterrad rauszugehen, wird sofort irgendwie, naja, da wird man sofort in eine gewisse Ecke gestellt. Und das, ich erinnere mich auch sehr genau an den Abend, den du angesprochen hast. Mir ist es auch tatsächlich ein bisschen negativ aufgefallen, wie sehr man auch tatsächlich auch von Leuten, die man kaum kennt, auch gedrängt wird teilweise, auch vielleicht was zu trinken. Und das finde ich dann immer ganz spannend. Wie sind wir eigentlich hier hingekommen, dass es normal ist? Und ich hätte jetzt tatsächlich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich quasi mit dir diese 3 Monate auf Alkohol generell verzichte, aber ich habe häufig genug den Moment, dass ich auch sage, muss das jetzt gerade sein? Und häufig genug entscheide ich mich dann auch dafür, es heute einfach mal sein zu lassen und generell auf den Alkohol zu verzichten.
Das ist auch so ein bisschen eine Frage, die ich mir in der Zeit gestellt habe. Und zwar dieser Vorsatz, kein Alkohol zu trinken, generell jetzt, also jetzt mal unabhängig davon, dass es quasi die Gesellschaft irgendwie ja so implementiert ist, also so verbunden ist, dass man ja sich erstmal drüber Gedanken machen muss und quasi auch einen starken Willen haben muss, damit man dagegen ist, ob der Genuss, also ob man quasi komplett auf den Alkohol verzichten kann, weil es gibt auch viele Leute, die sagen so, ja, ich trinke seit so und so vielen Jahren kein Alkohol mehr, also ja, so irgendwie wie dein Bruder wahrscheinlich. Und das weiß ich nicht, weil da hat sich nämlich ein Zwiespalt bei mir aufgetan, wo ich gesagt habe, also ich bewundere die Leute, die wirklich komplett auf Alkohol verzichten, aber irgendwie so ein gutes Pilz, also muss man dazu sagen, in Bochum gibt es das beste Bier, das Fiege Pilz. Und wenn man daherkommt und das liebt und ich jetzt quasi zum Beispiel in Frankfurt wohne und dann in die Heimat komme und gerne ein Fiege trinken würde und dann sagen muss, oh ja, ich trinke aber gar keinen Alkohol mehr, dann ist das irgendwie schade. Genauso gerne trinke ich halt auch einen guten Gin Tonic. Und das steht aber genau in dem Zwiespalt, dass man ja eigentlich weiß oder ich inzwischen mir das bewusster gemacht habe, dass Alkohol ja eigentlich nichts anderes ist als ein Gift. Und deswegen auch so irgendwie ist interessant, das auf so eine Metaebene zu stellen, dass quasi Gift lecker schmeckt oder dass man Gift aus Genuss trinkt. Und ja, irgendwie bin ich da auch noch nicht zu so einem ganz schlüssigen Ergebnis gekommen, wie ich das für mich vereinbaren kann.
Ich finde es erstmal gut, dass du nochmal gesagt hast, dass wir in der Hauptstadt des Bieres quasi groß geworden sind, also in der Stadt mit dem besten Bier der Welt. Aber ich finde, nochmal zu kurz zu deinem Punkt, ich würde differenzieren, so mache ich das jedenfalls, Alkohol generell als Gift oder wie auch immer zu titulieren, da bin ich auch vorsichtig, weil das ist am Ende in Maßen auch einfach ein Getränk. Ja? Also ich kann auch, wenn ich jeden Tag 5 Liter Kaffee trinke, dann wird es meinem Körper auch nicht gut tun. Das gleiche übrigens bei 10 Litern Wasser oder so. Aber es geht mir darum, wann trinke ich, weil ich freiwillig entscheide, ich möchte jetzt ein Glas Wein trinken oder ich möchte jetzt einen guten Gin Tonic trinken oder wie du es gerade gesagt hast, ich bin in der Heimat, ich möchte jetzt einen Fiege Pilz trinken. Und wann trinke ich, weil der Rest trinkt. Und wenn ich quasi differenziere, und ich habe mich häufig genug jetzt schon in der Situation beobachtet, ich erinnere mich an einen Abend, ich glaube im Juli oder im August war das, da war das Bermuda halt noch offen und man konnte mit den Sicherheits- und Hygienevorkehrungen dorthin gehen und wir waren zu dritt da. Und ich habe, ich glaube, einen Radler bestellt und das war's. Und der Rest hat sich halt ein bisschen voll laufen lassen und wurde ich auch quasi angeguckt, wieso trinke ich denn nichts? Ich habe auch, glaube ich, einen Tee auch so getrunken, normalerweise. Und da habe ich tatsächlich aktiv entschieden, nee, ich möchte tatsächlich jetzt gar nicht trinken und nur weil der Rest trinken muss, das bedeutet das nicht, dass ich was trinken muss. Also wenn ich in der Lage bin, irgendwann, wenn man sich genug Gedanken macht, dazwischen zu differenzieren, wann trinke ich, weil es Genussthema ist und wann trinke ich eigentlich nur, weil, wenn der Rest trinkt, wenn der Rest eine Flasche Bier öffnet, mache ich auch eine auf in die Richtung, dann mache ich es halt meistens aus Prinzip mittlerweile nicht mehr. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, den habe ich erst seitdem du quasi mir gezeigt hast, dass man auch mal 3 Monate auf Alkohol verzichten kann.
Freut mich, dass ich dich damit inspirieren konnte. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, die Folge zu beenden. Und wir hoffen, dass wir euch quasi mit unseren Gedankenspielen ein bisschen inspirieren konnten, mit unseren Gedanken und euch auch mal zum Experimentieren angeregt haben. Und tatsächlich nehme ich auch für mich mit, dass so schwierig die Challenge auch scheint, das mal mit dem Veganismus ausprobieren werde, einfach nur um zu gucken, ja, was kann man Neues entdecken und wie wirkt sich das Ganze aus. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Kommt gerne auch in Kontakt mit uns. Ja, entweder über unsere E-Mail themenkarussell@outlook.de oder einfach über die Sprachnachrichtfunktion bei anchor.fm/themenkarussell. Dort auch gerne mal vorbeischauen.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.